willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Sandra Hoppe. Herzlich willkommen.
Hallo, Frau Gaun, ganz meinerseits.
Bevor wir starten, würde ich Sie gerne einmal kurz vorstellen. Sandra Hoppe ist nämlich Gesundheits- und Krankenpflegerin, Ex-Inntrainerin, Adhärenztherapeutin und Krankenschwester in Ausbildung zur Fachkraft für Psychiatrie. Was ich ganz spannend finde, Sie bringen 26 Jahre Psychiatrieerfahrung mit. Und darüber möchten wir auch heute sprechen. Und zwar geht es um den Umgang mit psychischen Erkrankungen. Und das Besondere dabei ist aus zwei Perspektiven. Zum einen als langjährige Fachkraft mit viel Erfahrung. Und zum anderen teilen Sie aber auch Ihre Erfahrungen aus der Sicht einer Betroffenen. Und ich freue mich sehr, dieses Gespräch heute mit Ihnen führen zu dürfen. Bevor wir überhaupt thematisch einsteigen, glaube ich, dass noch nicht alle wissen, was ich da für Begriffe genannt habe. Vielleicht klären Sie uns einmal kurz auf, was denn eine Ex-In-Trainerin ist und was eine Adhärenztherapeutin ist.
Ja. Also die Ex-In-Bewegung, Experience Involvement, kommt ursprünglich aus Großbritannien. Von 2001 gab es da ein Projekt, wo Experten aus Erfahrung, also Betroffene einer psychischen Erkrankung, mit Pflegern gemeinsam ein Interventionsprogramm gemacht haben, um psychisch Kranken oder anderen Betroffenen zu helfen und zu unterstützen. Und dann hat sich das über Europa ausgebreitet und ist irgendwann auch hierher gekommen und bietet jetzt allen Betroffenen die Möglichkeit, die sich dafür interessieren, eine Ausbildung zu machen, die ungefähr ein Jahr dauert, um als Genesungsbegleiterin arbeiten zu können, um dann andere psychische Erkrankte zu unterstützen. Also sie sagen eigentlich vom Ich-Wissen zum Wir-Wissen. Mhm. Und es ist häufig für die Patienten, also die anderen Betroffenen in den Kliniken, leichter, sich jemandem anzuvertrauen, der vielleicht sagen kann, Mensch, ich habe eine ähnliche Erfahrung wie du. Das ist so Ex-In. Die Trainerausbildung habe ich dann gemacht, nachdem ich selber erkrankt war. Daraufhin bin ich auch zum Ex-In gekommen. Und das dauert auch ungefähr ein Jahr.
Okay, sehr spannend. Dankeschön.
Ja, und die Adherence-Therapie, das ist eine Intervention, die pflegerisch durchgeführt wird. Adherence wird häufig mit Compliance verwechselt, aber Adherence heißt ja eigentlich so festhalten. Es geht darum, dass der Patient oder Klient in die Behandlungsplanung mit einbezogen wird, sodass er möglichst lange an den Zielen einer Behandlung festhält und mitmacht. Und vor allen Dingen, dass er das auch freiwillig tut und einstimmt, sodass er möglichst lange gesund wird. Das kann man vor allen Dingen am Beispiel der medikamentösen Therapie machen. Früher wurde, hat der Arzt gesagt, so die Medikamente müssen Sie nehmen, damit Sie gesund bleiben. Manchmal haben es Patienten gemacht, manchmal nicht und die wurden auch gar nicht gefragt. Und in der Adherence-Therapie ist das so, dass das halt begleitet wird von der Pflege in 8 Sitzungen. Okay. Mit dem Patienten besprochen wird, wie seine Einstellung zu den Medikamenten ist, vor allen Dingen, dass der Patient auch mitbestimmt und dass er wertfrei sagen darf, ich mache mir Sorgen bezüglich der Medikamente. Und das basiert so ein bisschen auch auf der kognitiven Verhaltenstherapie und einer Interviewtechnik, sodass man das mit dem Patienten erarbeiten kann. Möglichst widerstandsarm. Ne? Und wir sind auch mehr so Ratgeber oder erklären was oder Informationsgeber. Und dass, ja, dass die Hoffnung halt dadurch besteht, dass der Patient länger dann einwilligt und aktiv an der Behandlung mitarbeitet. Also das ist auch so ein partnerschaftliches Arbeiten.
Ja, ich denke auch nur so kann es erfolgreich sein, ne, wenn die Mitwirkung gegeben ist.
Ja.
Sehr schön, vielen Dank.
Das ist sehr wichtig.
Absolut. Wir hatten ja auch ein Vorgespräch, in dem wir uns ein bisschen unterhalten haben, in dem wir uns kennengelernt haben, schon zum einen oder anderen Punkt ausgetauscht haben. Und ich steige jetzt auch einfach mal direkt ein. Im Vorgespräch sagten Sie mir ja auch, dass sie viel theoretisch wussten und wie wichtig für sie auch in der Arbeit immer wieder ein Hilfenetz ist. Und wir hören auch immer viel davon, wie wichtig ein Netzwerk ist. Und das ist es ja auch. Aber nichtsdestotrotz fiel es ihnen dann ja auch schwer, in der Zeit, wo es ihnen selber nicht so gut ging, auf dieses Netzwerk zurückzugreifen. Können Sie uns da einmal reinholen? Was hat es für Sie so schwierig gemacht?
Ja, ich glaube, dass wenn man, ich kann ja auch offen sprechen, ich bin selber in einer Depression erkrankt und hatte auch sehr wenig Antrieb. Mhm. Und dann auch erstmal sich aufzumachen, die Hürde zu nehmen, ich muss einen Arzt anrufen, einen Neurologen, Psychiater. Und das schien schon schwer zu sein, diese lange Wartezeiten teilweise. Ne? Wenn man dann akut krank ist und das Gefühl hat, boah, ich muss jetzt zum Arzt, ich brauche jetzt Unterstützung, ging das nicht immer sofort. Jetzt war ich teilweise natürlich ein bisschen im Vorteil, weil ich halt aus dem Fach kam und ich auf eine Ärztin zurückgreifen konnte, die mir da so ein bisschen noch den Puffer gegeben hat, ich kann eher kommen in die Praxis und ich war dann so ein bisschen abgesondert. Aber gleichzeitig ging es dann auch mit einer Psychotherapie weiter. Wann finde ich einen Therapeuten wie? Die Hürden sind sehr hoch heutzutage und das ist ja heute noch mal schwieriger als zu meiner Zeit, als ich erkrankt bin, dass halt die Wartezeiten, um an einen Therapeuten zu kommen, so hoch sind. Und auch das Netzwerk Familie, Freunde, wenn man wenig Antrieb hat oder das Gefühl hat, mir kann niemand helfen und in sich gefangen ist, ist das natürlich auch schwer dann, von sich alleine zu sagen, ja, hallo, könnt ihr mal kommen, habt ihr Zeit für mich, ich habe ein Problem. Das ist sehr schwierig.
Na klar. Klar. Sie hatten gerade gesagt, es ist jetzt anders. Was würden Sie sagen, ist jetzt anders als früher?
Ja, die Zunahme der Klienten oder Patienten, die eine Psychotherapie oder einen Therapeuten, der Bedarf ist deutlich höher, nochmal angestiegen. Das höre ich auch von befreundeten Kollegen, die selber Psychotherapeuten sind. Der Bedarf ist einfach da und dafür gibt es zu wenige, die dann, wo man zeitnah einen Termin bekommt. Es gibt zwar teilweise so Vereinigungen, wo man anrufen kann und sich automatisch auf eine Warteliste setzen lassen kann, die dann nach freien Terminen gucken, aber letztendlich ist es ja auch so, wenn ich eine Probesitzung habe, dann ist es eine Sitzung oder vielleicht fünf, aber es muss ja nicht immer auch der geeignete Therapeut sein. Nicht jeder Therapeut ist ja der geeignete, um eine gute therapeutische Beziehung aufbauen zu können. Ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, ne? Dass das passt vom Therapeuten zum Klienten als auch Klient zum Therapeut.
Absolut.
Um Wirksamkeit zu haben.
Absolut. Was würden Sie denn sagen, was vielen Fachkräften vielleicht auch gar nicht bewusst ist? Was sind denn so weitere versteckte Hürden, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat? Klar, jetzt Wartezeiten, ich glaube, das wissen wir heutzutage auch, wie belastend das sein kann. Aber gibt es da noch Hürden, die Sie erlebt haben aus eigener Erfahrung, die vielleicht nicht so augenscheinlich oder nicht so offensichtlich sind?
Ja, schon halt auch bürokratische Dinge, wenn man länger krankgeschrieben ist und dann die Krankenkassen auf einen zukommen und Fragebögen schicken, auch zum psychischen Befund zum Beispiel, die dann sehr intime Fragen gestellt haben, wo ich wirklich davor stand, ich selber habe so einen Fragebogen auch zugeschickt bekommen, wo ich wirklich unsicher war, muss ich den jetzt ausfüllen? Sonst kriege ich vielleicht kein Krankengeld mehr, sonst hänge ich im luftleeren Raum. Da war ja auch meine Existenz von bedroht. Also so fühlte ich das zumindest. Und wenn man das nicht weiß, dass man das gar nicht muss und vor allen Dingen, dass es eigentlich keinen Auftrag von der Krankenkasse gibt dazu, mich so intensiv nach meinem persönlichen Befinden zu befragen. Ich glaube, wenn man da keinen Background hat oder Hilfe, ist man geneigt, das vielleicht zu tun. Und ich weiß bis heute nicht, wo dieser Bogen hingegangen wäre. Und da ging es wirklich um Geld, Partnerschaft, Familie und solche Dinge, was mich sehr irritiert hat. Aber ich selber stand unter dem Druck und war wirklich schon in Angst, wenn ich das jetzt nicht mache, hat das negative Konsequenzen. Und ich hatte dann natürlich Unterstützung, die mir dann gesagt haben, nee, du musst das nicht tun, mach das nicht. Hat dann auch keine Konsequenz gehabt, aber das wissen zum Beispiel auch viele nicht. Oder ich denke, viele Betroffene wissen nicht, wie man an einen Psychotherapeuten kommen kann. Oder das ist halt auch, wenn ein Arzt einen bescheinigt, dass eine Psychotherapie sofort notwendig ist und man mehrere Absagen erhält, dass es auch die Möglichkeit gibt, dann einen Antrag zu stellen, dass man an einen Psychotherapeuten gehen kann, der einen dann nicht über die gesetzliche Versicherung behandelt, mit der privat abrechnet. Das müssen die Kassen dann zahlen. Da gibt es so eine blaue Broschüre von den Psychotherapeuten. Das wissen auch viele nicht. die haben ja auch Angst, die dann auch sagen, ich kann eine eigene Therapie, kann ich nicht zahlen privat, was ja auch viele nicht können und auch logisch.
Ja, da bin ich bei Ihnen, merken wir jetzt auch immer wieder, wir bieten ja auch Soziotherapie an. Und das ist gerade, wenn wir mal uns angucken, wie lange die Wartezeiten sind, Soziotherapie ist jetzt nochmal ein Thema, da könnte ich jetzt lange drüber sprechen, aber das wissen viele auch nicht, dass der Weg nicht so, dass die Wartezeit nicht so lang sein muss, dass es zum Beispiel auch dieses Angebot gibt, um Unterstützung zu bekommen. Genau. Aber ich glaube, da gibt es einfach auch noch viel Bedarf, viel Luft nach oben, was die Bekanntheit angeht von verschiedenen Hilfeangeboten. Jetzt hätte ich als nächstes, ja, gerne.
Noch eine Verständigungsfrage. Haben Sie Soziotherapie gesagt?
Ja, genau, genau, richtig, richtig.
Das ist toll, aber das wird gar nicht so viel angeboten.
Ja, eben. Also ich merke das auch hier, wenn wir versuchen, das noch bekannter zu machen. Immer wieder in NRW ist es ja jetzt schon sehr bekannt geworden, aber wie gesagt, immer noch Luft nach oben. Aber gerade auch, wenn wir uns mal andere Bundesländer angucken, ja. Da muss noch was passieren, definitiv.
Ja.
Das ist so. Und was ich noch fragen wollte, Sie haben jetzt schon gesagt, in dem Fall, wo Sie so überfordert waren und auch nicht wussten, boah, muss ich das jetzt ausfüllen oder nicht, da scheint ja was passiert zu sein. Also Sie haben sich ja irgendwie dann doch Hilfe geholt oder
ja.
Kamen die Leute dann auf Sie zu? War das die Familie, die Sie dann in dem Moment unterstützt hat?
Also da hatte ich einfach Glück, meine damalige Lebensgefährtin war Sozialarbeiterin und die konnte mir dann einfach hatte einen fachlichen Hintergrund und konnte mich da gut beraten, ne? Und sagen, nee, das füllst du nicht aus. Aber das hat nicht jeder.
Ja.
Da war ich einfach in der glücklichen Position. Aber obwohl ich das war, hat es mich sehr belastet.
Und irgendwann ist ja auch der Moment gekommen, wo es Ihnen besser ging.
Ja.
Wenn wir mal in der Phase bleiben, was hat Ihnen denn geholfen, dass es Ihnen besser ging? Also was haben Sie gemacht?
Also eindeutig war das, dass ich natürlich Therapie gemacht habe, Psychotherapie, dass ich Unterstützung hatte von meinem Umfeld, auch von Kollegen und Freunden, die mir immer wieder Angebote gemacht haben, sich gemeldet haben, magst du dich treffen, auch wenn es dir nicht gut geht. Ich konnte das am Anfang selber nicht, mich melden. Mhm. Und ich fand das auch nicht belastend, auch wenn Kollegen angerufen haben. Ich habe das auch nicht so erlebt, so die wollen kontrollieren, ob es mir gut geht. Ich fand das, die fand eher, das war ein gutes Angebot. Und dann wurde ich auch ein bisschen aktiver. Und ganz wichtig war für mich einfach so seitens auch meiner Ärztin und meinem Therapeuten so diese Hoffnung. Dass die Hoffnung, mir Hoffnung vermitteln konnten. Ich hatte wirklich so, hab da gesessen und dachte, das wird nie wieder was. Ich bleib jetzt depressiv und das ist das Ende, so ungefähr. So richtig düster. Die aber gesagt haben, nein. Damals hieß ich noch Pol, obwohl, das wird wieder. Die werden wieder gesund. Das ist jetzt eine Phase. Und ich glaube, das ist so ganz lebenswichtig für mich gewesen, dass da andere in dem Moment, als ich sie nicht hatte, Hoffnung für mich hatten. Ja, das würde ich schon so sagen. Ja.
Und irgendwann sind Sie dann ja auch wieder ins Berufsleben eingestiegen.
Ja.
Und Sie haben mir auch erzählt, dass das gar nicht so einfach war. Das fand ich sehr, also da musste ich erst schmunzeln, aber es ist ja wirklich auch eigentlich gar nicht so lustig, wenn man mal überlegt, Sie hatten einfach mal einen schlechten Tag, wie jeder andere, und das dann schon gemunkelt wurde, oh, ist sie jetzt wieder depressiv, ist sie jetzt krank? Also vielleicht noch mal kurz da, wie war der Wiedereinstieg für Sie? Womit hatten Sie da zu kämpfen?
Ja, erstmal natürlich nach der langen Krankheitsphase eine Wiedereingliederung. Jetzt habe ich auch noch auf einer Station gearbeitet mit depressiv erkrankten Patienten. Mhm. Im Endeffekt alle top geschult, ich, meine Kollegen. Ich habe dann da meinen Einstieg gemacht, aber das war am Anfang schon schwierig, sich da zu behaupten. Natürlich habe ich das schon gesehen, dass da auch viel Unsicherheit war von meinen Kollegen mir gegenüber, aber eigentlich auch der Wunsch, mir helfen zu wollen, falls es mir nicht gut geht. So, ich habe sie ja auch ein bisschen ins Boot geholt und gesagt, Mensch, wenn euch was auffällt, sagt das ruhig, aber irgendwann habe ich gemerkt, so jede wirklich Gemütsregung von mir wurde da begutachtet Und ich, das wurde gleich so in die kranke Ecke wieder gestellt, beziehungsweise in die Erkrankung gesehen, wo ich dann auch irgendwann sagen musste, nee, Leute, ich habe zwar eine Depression gehabt, aber das macht mich nicht nur aus. Ich bin nicht eine Depression. Das ist auch eigentlich das, was ich dem Patienten immer vermittle. Die Erkrankung ist immer so nur ein kleiner Teil von einer Persönlichkeit. Es ist ja nicht alles, auch wenn es sich vielleicht in der Akutphase immer so anfühlt. Aber ich bin nicht Sandra Hoppe, ich bin nicht die Depression. Die Depression war ein Teil von mir. Und ich glaube, dann irgendwann ging das auch. Jetzt hatte ich natürlich auch das Glück, bin relativ stabil geblieben, trotz irgendwelchen, ich sag mal, Lebensveränderungen, bin da nicht wieder erkrankt. Mhm. Aber ich musste mich da schon behaupten. Und ich glaube, da kommt es natürlich auch darauf an, für andere Betroffene, in welchem Setting arbeite ich? Mhm. Wie sind meine Arbeitskollegen? Darf man da auch selber über psychische Erkrankungen sprechen? Auch bei meinem Arbeitgeber. Und das hatte ich halt damals die totale Unterstützung. Es wäre auch sehr komisch, wenn nicht, wenn in einem psychiatrischen Kontext man nicht da offen drüber reden darf.
Das stimmt. Was haben Sie denn als sehr unvorteilhaft empfunden? Oder ich frage mal anders, wenn wir uns jetzt auch mal den Fachbereich anschauen. Und was hat es bei Ihnen dann verändert nach dieser Zeit, wo es Ihnen nicht gut ging? Welche Methoden haben Sie denn dann auch dadurch hinterfragt? Oder wo haben Sie gemerkt, boah, das, was ich als Fachkraft da gemacht habe, ist aus der Sicht einer Betroffenen total furchtbar oder nicht hilfreich?
Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer diese positive Aktivitätenliste, weil als es mir ganz schlecht ging und ich tief depressiv war, habe ich auch diese Liste mir angeguckt und habe gedacht, ja, ich habe gerne gelesen, klappt nicht mehr. Ich habe gerne Musik gehört, kann ich nicht, weil ich eigentlich jedes Lied auf mich beziehe oder beziehungsweise ich das gar nicht aushalten kann von der Stimmung. Und ich konnte überall Haken machen, was jetzt nicht geht. Und ich habe gedacht, ich habe mich dann auch selber gesehen, wie ich dann da vor Patienten oder mit Patienten über dieser Liste gesessen habe. Irgendwas muss es doch geben, was schön war oder schön ist. Mhm. Und ich habe das schon für mich hinterher etwas anders gehandhabt. Weil wenn man dann 100 Sachen hat, diese Listen waren teilweise so lang oder 40, und man hat für sich als Betroffener das Gefühl, von den 40 Sachen kann ich aber 39 nicht, ist das auch wieder ein Defizit erleben. Ich glaube, was da schöner ist, nach einer Erinnerung zu gucken, die man selber hatte, die gut war, die vielleicht sich auch noch gut anfühlt, in viel kleineren Sachen. Vielleicht mal ein schönes Bad zu nehmen oder sich eine schöne Kerze anzuzünden. Also erstmal mit kleineren Dingen und dass die nicht sofort wieder schnell den Blick so aufs Defizitorientierte hinführen.
Sehr, sehr gut.
Ich glaube, das war so, ist für mich das Ganze. Eindrücklichste. Ich habe wirklich gedacht, wenn mir jetzt einer mit dieser Liste kommen würde, dann haue ich das Ding um die Ohren.
Oh nein.
Nein, also so ein bisschen lapidar gesagt, aber das ist schon so, dass ich das nicht so toll fand.
Was als fanden Sie denn? Ja, und was fanden Sie besonders toll? Also was war jetzt aus der Brille der Betroffenen wirklich hilfreich für Sie? Welche Tipps haben Sie da für die Fachkräfte?
Das Mitnehmen tatsächlich, auch so dieses immer wieder Hilfe anbieten oder beziehungsweise einfach nur Dasein.
Hm.
Das Dasein, das auch aushalten, wenn es einem schlecht geht. Aber genauso fand ich auch hilfreich, wenn jemand sagte, mir ist das momentan ein bisschen viel, ich bin da unsicher. Mhm. Fand ich auch toll. Hoffnung ist für mich ganz hoch, eine ganz hohe Priorität, das zu vermitteln, dass es Veränderungen geben kann und Veränderungen gibt im positiven Sinne und vor allen Dingen diese gemeinsame Planung. Die gemeinsame Planung mit Therapeuten, mit Familie, wie es weitergehen kann. Und auch letztendlich, dass ich immer selbstbestimmt bleiben durfte. Das sind so ganz wichtige, ich finde, essentielle Dinge.
Absolut.
Das ist, dass sich keiner so über mich hinweg weggesetzt hat, auch medikamentöse Therapie, wo ich gefragt wurde, was ich mir vorstellen kann und ob ich Medikamente nehmen möchte. Also das war immer sehr wohlwollend und nicht, wurde nicht als Maß aller Dinge benannt. Ich habe dann auch eingewilligt, aber da wurde dann halt auch offen mit mir gesprochen und das fand ich auch in Ordnung. Ja.
Sehr schön. Sie haben auch gerade gesagt, dann sind wir wieder beim Anfang, wieder beim Netzwerk. Es ist nicht nur, sind nicht nur die Therapeuten, die Psychologen und sie selbst, sondern auch die Familie. Also dieses komplette Netzwerk, was einfach da Stabilität gibt, ne, in solchen Phasen und was einfach elementar wichtig ist, damit es einem auch wieder besser geht.
Ja, und ich finde auch immer, dass es auch gut ist, dass dieses Netzwerk auch immer mit aus Menschen besteht, mit gesunden, ich sag mal, gesunden Anteilen in Anführungszeichen. Mm. Ich finde es immer kritisch, wenn sich ein Leben nur innerhalb von Betroffenen abspielen würde. Das ist natürlich häufig bei sehr chronisch erkrankten psychiatrischen Menschen schwierig, wo es auch vielleicht keinen familiären Background gibt. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch immer diesen gesunden Anteil ausleben zu können und auch mit Menschen, die mal nicht aus dem Kontext Psychiatrie kommen, sei es als Therapeuten oder als Betroffene. Ich glaube, das ist auch wichtig. Deshalb vielleicht Vereine, ne, die nicht nur aus Selbsthilfegruppen bestehen, sondern Sportvereine oder irgendwas anderes, wo ich halt auch von Menschen umgeben bin, mit denen ich mal nicht über meine psychische Erkrankung reden muss.
Ja. Das finde ich sehr spannend. Also nicht nur immer auch den Fokus auf krank, sondern auch einfach mal weg davon und einfach mal sich anderen Themen widmen.
Oh ja.
Und abschließend möchte ich gerne einmal wissen, was hat diese Erkrankung mit Ihnen gemacht? Inwiefern, was war denn ich finde immer, beides hat zwei Seiten. Was war denn Ihr Gewinn daraus? Oder was hat Ihnen jetzt Kraft gegeben für den neuen Abschnitt?
Das war der Gewinn.
Was ist jetzt anders als vorher?
Ich achte mehr auf mich. Also eine deutliche Achtsamkeit ist auch ein wichtiges Thema dazu. Ich achte mehr auf mich. Ich achte auf meine Grenzen. Mhm. So, man wird ja nicht ohne Grund krank. Das hat immer eine Ursache. Ne? Und die erarbeitet man sich ja. Und das ist für mich vor allem, auf mich zu hören, auf meine Grenzen zu achten, ganz wichtig. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Gerade auch, ich sag mal, im helfenden Beruf Nein zu sagen. Und das ist auch in Ordnung so. Ja, es ist tatsächlich so. Und es fängt mit Kleinigkeiten an. Es muss nicht immer das Große sein. Auf jeden Fall hat es meinen Blick auf die Psychiatrie, psychiatrische Arbeit nochmal sehr, sehr, sehr verändert.
Mhm. Inwiefern?
Ich glaube, ich bin da viel mehr jetzt bei der Sicht der Patienten im Rahmen der Selbstbefähigung, sehe mich da mehr so als Partner.
Ja.
Und als Krücke, die die Betroffenen nehmen können. Und wenn sie mich nicht mehr brauchen, stellen sie mich weg. Ich habe da wirklich nochmal einen anderen Zugang bekommen. Wenngleich ich auch schon vorher nicht jetzt so erfüllt war von einem autoritären Auftreten oder Machtgefälle in der Psychiatrie. Das fand ich nie gut. Aber ich habe mich dann nochmal sehr verändert und bin sensibilisiert worden, glaube ich, selber nochmal dazu. Wenn man das als Betroffene selber betrifft. Konnte mich danach auch etwas anders nochmal den Patienten öffnen, habe das auch mal gemacht an der einen oder anderen Stelle. Mich als Beispiel genommen, jetzt nicht meine Krankheitsverlauf in Fokus, aber einfach, es geht, es ist möglich. Ne? Es ist möglich, trotz psychischer Erkrankung hinterher wieder arbeiten zu können. Es ist nicht gleich immer der Ruin. Mm.
Total schön. Auch wenn sie es, ich finde es auch sehr schön, das zu teilen und anderen auch zu zeigen, hey, ne, wie Sie gerade am Anfang gesagt haben und auch mehrfach, das Wichtige ist auch, Hoffnung war für Sie so wichtig. Ne? Das ist ja auch eine Art, ein Hoffnungsschimmer auch auszulösen und zu zeigen, genau, hey, mir ging es genauso.
Ja, und halt auch, ich sag mal, auch als Lernmodell oder zu lernen am Modell zu sehen, ja, es geht, andere Menschen haben es auch geschafft. Ne? Und eine psychische Erkrankung macht ja nicht vor der Psychiatrie halt oder von den Mitarbeitern in der Psychiatrie. Jeder kann an einer psychischen Erkrankung leiden oder erkranken im Laufe seines Lebens. Und sich dafür stark zu machen, aufzustehen und zu sagen, da ist niemand alleine, in dem Fall auch wir sind viele, finde ich das wichtig. Und das mache ich halt auch.
Absolut. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Hoppe. Ich glaube und ich hoffe, dass dieses Video sowohl Fachkräfte sehen, wie auch Menschen, was heißt Menschen, denen es gerade nicht gut geht, das können ja auch Fachkräfte sein. Also ja, alle dürfen sich hier angesprochen fühlen und ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass sie uns so ja intim auch reingeholt haben. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön und ja, hoffe, dass das Video ganz viele Menschen erreicht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Schön, das freut mich. Aber es war auch jetzt ein sehr nettes Gespräch. Also das ist mir dann leicht gefallen, das auch zu öffnen.
Das freut mich. Vielen Dank.